Servus nach Leipzig. Grüß dich, Verena. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
Hallo und guten Morgen und vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Und ja, was soll ich sagen? Bin Verena Türschmann, bin 46 Jahre alt, bin ein alter Hase in der Optometrie seit fast 30 Jahren dabei und würde gern über mein Thema heute mit euch oder für euch ja mal quatschen.
Ich kenne mich im Thema ja noch so gar nicht aus, finde es aber total spannend, dass man in dem Bereich sich optimieren kann. Aber vielleicht erstmal für alle, die das noch nicht kennen, was ist denn Funktionaloptometrie?
Also die Optometrie ist ein Bereich aus der Medizin tatsächlich, also aus der Augenheilkunde. Und die ist abgekoppelt worden 1903 von Dr. Prentice. Und der hat dann eine Schule gegründet und die hat er dann Optometrie genannt in den USA. Und da ist dann quasi irgendwann im Laufe der Jahre sind dann viele Augenärzte mit aufgesprungen und haben die Optometrie mit reingenommen und also Optometristen, wenn man sich dort dann ausbilden konnte, als Teilgebiet der Augenheilkunde. Und in der Optometrie zusammen kann man sagen, gibt es viele andere Teilgebiete, unter anderem die Funktionaloptometrie. Und darauf bin ich spezialisiert. Ich habe angefangen mit Kinderoptometrie, die auch aus der Funktionaloptometrie kommt, und bin durch den Nachwuchs in Profisport gelandet. Und die Funktionaloptometrie beschäftigt sich mit visuellen Sehproblemen. Das heißt, peripheres Sehen, Augenbewegungsstörungen, generell Farbsehen, all das versucht man rauszubekommen, ob das eventuell eine Ursache für diverse körperliche Probleme auch sein kann. Und hauptsächlich auch bei ADHS-Kindern. So kam das eigentlich zustande, dass man halt mit psychischen Störungen festgestellt hat, dass das visuelle System eine sehr, sehr starke Rolle auch mitspielt.
Jetzt ist natürlich spannend für uns Sportler, wie wir uns da vielleicht optimieren können und was da überhaupt für Möglichkeiten bestehen und wofür es vielleicht eine Ursache sein kann, dass ich vielleicht in einem anderen Bereich, wie du gesagt hast, körperliche Probleme vielleicht habe. Vielleicht kannst du mal ja so kurz anreißen, so den Bezug zum Profisport.
Also, ich habe da zwei Beispiele, die bei mir sehr prägnant sind und waren in der Laufbahn. Zum einen ist es ein Handballspieler, der hatte eine Sprunggelenksverletzung immer und immer wieder, immer an derselben Seite. Und der konnte halt das räumliche Sehen nicht wirklich einschätzen. Also er wusste die Schnelligkeit, die Fluggeschwindigkeit des Balles nicht richtig einzuordnen und hat demzufolge immer die falschen Absprung gemacht. Dadurch, dass er räumlich auch nicht sehen konnte oder nicht so richtig gut sehen konnte, hat seine Hüfte sich natürlich auch verdreht und dadurch kam der Absprung immer aus der falschen Richtung. Oder wir haben einen Torhüter mit im Team, der immer Innenschenkelrisse, Muskelfaserrisse hatte, der auch über peripheres Sehen, Farbsehen und räumliches Sehen schwächelte. Es war schon sehr stark eingeschränkt. Er hatte eine Top-Sehleistung, also er hat gucken können wie ein Adler, aber seine Augenbewegung, seine Muskulatur, die Funktionalität seines Auges oder seiner Augen war ja nicht so optimal eingestellt. Und daher hat er halt immer auch dort beim Absprung oder wenn sie stehen und den Ball abfangen, abwehren, wie auch immer, immer die falschen Zeitpunkt erwischt, um abzuspringen. Und daher ist im Innenschenkel immer und immer wieder dieselbe Verletzung gewesen. Und das hat eine Weile gedauert, bis wir herausgefunden haben, dass tatsächlich das visuelle System die Ursache dafür war. Und dann haben wir ein, zwei Sachen, Übungen, Techniken angewandt. Und seitdem ist er nicht mehr verletzt. Er hat, ich muss jetzt lügen, 2 Saisons tatsächlich ohne irgendwelche Verletzungen gespielt. Torhüter. Erste Bundesliga. Ganz aktueller Fall eigentlich, ja.
Ja, das ist super spannend, vor allem, weil du gesagt hast, ja, die Sehleistung war top. Und da ist,
Ja.
glaube ich, der entscheidende Faktor. Viele denken, okay, weil ich vielleicht den Sehtest super bestehe, weil ich dann S, T und weiß ich nicht, das X gut erkennen kann auf Distanz, habe ich auch eine gute Augenleistung. Aber du hast ja gesagt, es ist ja viel komplexer. Räumliches Sehen, Farben, dass das entscheidend ist. Wenn ich jetzt Profisportler bin, vielleicht nochmal zusammengefasst, welche Bereiche könnte ich testen, Und welche Wirkung haben sie vielleicht? Jetzt wurde gesagt, das zum Beispiel mit Farben und räumlichem Sehen.
Naja, wir müssen kurz zwischen zwei Sachen entscheiden, nicht entscheiden, sondern drüber nachdenken. Das erste, der Visus, also die Sehleistung an sich, ist ja ein sehr statischer Test, ne? Den kennt man ja schon von klein auf in den ganzen U-Untersuchungen beim Kinderarzt, wo man halt rechts, links das Auge abdecken muss und dann die Buchstaben liest. Und dann haben wir ja quasi das dynamische Sehen, ne? Einmal das statische und einmal das dynamische Sehen. Das dynamische Sehen ist ein großer Unterschied, weil wir müssen innerhalb von Hundertstel Sekunden reagieren. Und dieses System spielt eine große Rolle auch mit dem vestibulären System, also auch mit dem Gleichgewichts- und auch mit dem propriozeptiven System, mit dem taktilen Gedächtnis. Also alles, was wir über die Muskelfasern sehen, wahrnehmen, das sollte zusammenspielen. Das haben wir beim Statischen nicht, weil da sitzt du auf dem Stuhl oder du stehst und du hast quasi der Lichtstrahl geht auf die Hornhaut, durch die Linse und dann hinten auf die Netzhaut, Sehnerv leitet es weiter, im visuellen Kortex gibt es eine Information. Wo natürlich manchmal beim statischen Sehen auch auffällt, und das nennt man klassische Refraktion, das kennt man auch beim Augenarzt oder beim Optiker, wenn zum Beispiel ein binokulares Ungleichgewicht stattfindet. Ne? Wenn das rechte Auge minus 3 hat und das linke Auge minus 1, nennen wir das in der Fachsprache eine Anisometropie, also eine Ungleichsichtigkeit. Auch da haben wir wieder zwei verschiedene Netzhautbilder. Das heißt, das Gehirn muss in der statischen visuellen Sache umrechnen und das kostet Energie, das kostet dem Körper Energie und somit Kraft und somit Reaktionszeit. Heißt also, es ist schon mal sehr, sehr gut, wenn wir diese medizinischen Tests auch haben. Also wenn die Spieler ja wechseln zu den anderen Vereinen, werden sie ja immer getestet vorher. Da ist es schon ganz gut, dass der Visus, der statische Visus zumindest schon mal getestet wird. Der dynamische Visus, den kann man gar nicht so einfach testen. Da gibt es die Neuroathletiktrainer, die den dynamischen Visus testen. Denn finden die das auch raus, dass irgendwo das rechte Auge nach links geht und das linke Auge nach oben? Ja, was macht man denn damit? Was fängt man denn damit an? Der Athletiktrainer oder der Neuroathletiktrainer hat in dem Fall seine Grenze dort erreicht und müsste eigentlich, was sie fast alle nicht tun, leider, weil wir sollten schön zusammen miteinander arbeiten, zu uns überweisen oder zumindest zu uns schicken, überweisen, das Thema heißt, gibt es ja bei uns nicht, zu uns schicken und sagen, hey, guck mal, ich habe da echt in der Dynamik mit dem Pencil-Stick, Vision-Stick, was auch immer Sie da nennen, machen, rausgefunden, kannst du dir mal angucken, wie wir da miteinander arbeiten können. Weil ein Neuroathletiktrainer arbeitet ja primär auf neurologische Funktionen im ganzen Körper und wir als Funktionaltrainer sind komplett fürs visuelle System zuständig. Und dann brauchen wir natürlich den Zusammenhang, den kennen wir, aber dafür sind wir nicht ausgebildet. Auch da ist unsere Kompetenzschwelle, wo wir dann sagen, hey, Neuroathletiktrainer, Orthopäde, Mediziner, wer auch immer, Physiotherapeut, hey, lass uns das mal gemeinsam angucken. Und dadurch machen wir den Spieler fitter, leistungsstärker, die Reaktionszeiten stärker, schneller, wie auch immer.
Ja, das ist ja oft so in dieser Branche, dass Leute versuchen, irgendwie alles zusammen zu trainieren und dann auch nicht abgeben. Ne? Also sie wollen den Kunden an sich ja behalten und bieten dann, wollen dann immer ein Rundum-Paket anbieten, aber nicht mit demselben Effekt, wie wenn ich jetzt den Spieler zu dir schicke und dann vielleicht ganz gezieltes Augentraining mache. Das ist, glaube ich, so ein generelles Problem. Ne, das ist ja, hat ja auch mit Fußballtechnik und mit anderen Sachen ist genau dasselbe. Ne, dann wollen sie alles anbieten: Ausdauertraining, Schnelligkeit und so weiter. Jetzt hast du ja gesagt, das dynamische Sehen. In was kann ich das nochmal dann aufteilen, dass ich da nochmal vielleicht so verschiedene Funktionen testen kann?
Also das dynamische Sehen beschränkt sich auf ganz viel Bewegung. Ne? Das heißt, alle Objekte, die sich bewegen, sprich Ball, Spieler, wenn wir jetzt wirklich mal vom Torhüter ausgehen, ich bin ja spezialisiert auf Torhüter, ist es so, dass ich diese visuellen Reize in einer unfassbaren Geschwindigkeit wahrnehmen muss, die im visuellen Kortex verarbeitet werden und dann in meiner Hand-Auge-Fuß-Koordination, Körperstellung, wo befinde ich mich im vestibulären System, wo habe ich mein Gleichgewicht, wo habe ich meinen Absprung. Das müssen wir alles zusammen betrachten, genauso wie das Farbsehen. Wir kriegen auch in der Dynamik, haben wir auch logischerweise, wenn ich eine Mannschaft habe, die mit 11 Spielern oder 10 Spielern auf mich drauf zukommen als Torhüter und die haben alle blaue Trikots an und wir haben als Kind, ich sage jetzt ganz einfach banales Beispiel, saßen wir im Sandkasten oder der Spieler saß im Sandkasten Und er hat mit einer gelben, blauen, roten Schippe, was auch immer, einer auf den Kopf bekommen. Und das tat ihm weh. Also hat er irgendwo ein Trauma. Und dieses Trauma decken wir über die Farbtheorie raus, das ist die Farnsworth-Theorie. Da bekommen wir das raus, hey, wo ist eigentlich seine Schwäche, in welcher Farbe? Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Torhüter da stehen, der hat auf Blau eine absolute Angst, unterschwellig aus dem Unterbewusstsein heraus, der hält die Bälle nicht. Oder er hält sie, aber er hält sie schlechter als sonst. Und jeder sagt, oder die ganzen Fans rufen, Mann, Alter, hat er den Ball nicht gesehen? Und da kann man tatsächlich sagen, das Gehirn blendet in dem Moment die Flugbahn des Balles aus. Und er sieht es nicht. Das ist jetzt zum Beispiel bei Farbe, ne? Du kannst als Trainer, als Torwarttrainer, das alles nicht rausfinden. Du stellst immer nur fest, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Zum Beispiel ein Torhüter aus der zweiten Bundesliga hatten wir jetzt letztens auch erst immer auf links. Er hat seine Schwächen immer auf links. Es kam von links und er hat gesagt, ich habe den nicht gesehen. Und in der Videoanalyse siehst du ganz klar, wenn du das mal so aufwinkelst, so Linien ziehst, eigentlich war das in seiner peripheren Sicht drin. Warum sieht er es nicht? Und an solche Sachen gehen wir ran und wir arbeiten das miteinander auf und machen den Spieler dadurch dann logischerweise leistungsstärker auf seiner schwächeren Seite.
Ich stelle mir aber schwierig, ist schwierig vor, wenn ich jetzt Farbprobleme habe mit Blau und ich spiele gegen Schalke, dann
Ja.
kann ich ja nichts machen, oder? Also,
Doch, du hast ja, du antizipierst ja, ne? Du hast ja ein Antizipationsgedächtnis, das funktioniert, du funktionierst ja, unser Atem funktioniert ja auch, obwohl wir gewisse Atemtechniken haben sollten, um mehr aus unserem Körper rauszuhören, holen. Und deswegen ist es so, dass der Spieler genau an diesem Spiel einfach nicht die Leistung erbringt, wo du sagst, Mensch, der ist doch sonst immer so gut. Warum hat der heute so abgelost? Und dann sucht man nach Ursachen. Mental, Familie, vielleicht ist er gerade Vater geworden oder. Das gibt ja viele Varianten. Und visuelles System gehört halt auch dazu, um rauszufinden, was los ist.
viel wird ja am Fußball mit dominantem Auge gearbeitet, dass dann manchmal auch sogar die Position gewechselt wird. Zählt das auch noch zum dynamischen Sehen und was für eine Wirkung hat das eigentlich?
Ja, das Thema dominantes Auge, glaube mir, da habe ich tatsächlich mit meinem Professor Siekenberger an der Uni in Jena schon diverse Tests mitgemacht. Es gibt kein dominantes Auge. Punkt. Weil du hast zwei Hirnhälften. Wir haben zwei Sehnervenbahnen. Wir haben einen rechten und einen linken Arm. Es gibt auch keine, rein theoretisch, alles rein theoretisch, ne, gibt es keine Dominanz. Wenn wir in der neuronalen Ansteuerung über 12 Hirnnerven gleiche Informationen übers auditive, übers visuelle und propriozeptives System bekommen. Hatte ich erst letztens eine Vorlesung mit 50 Neurologen, haben wir stark ausdiskutiert. Es gibt rein theoretisch keine Dominanz. Jetzt haben wir aber einen Spieler, der ein dominantes Auge hat. Demzufolge sind wir im Gehirn über Kreuz ja geschaltet über unsere Nervenbahnen. Bedeutet, wenn du auf rechts ein dominantes Auge hast, hast du auf links eine starke dominante körperliche Seite. Das heißt, du bist dann Linksspieler, Linkshänder oder. Die Dominanz gehört auch zum dynamischen Sehen, ist ja logisch. Weil wenn das linke Auge zum Beispiel dominant ist, hast du automatisch über die linke Seite eine höhere Augenbewegung als auf der rechten Seite. Was hast du dann wieder? Ein Ungleichgewicht. Man versucht im Funktionaltraining zwischen rechts und links das Saccadentraining gleichmäßig im Fluss zu halten, dass das rechte Auge in der gleichen Geschwindigkeit den Ball verfolgt wie das linke Auge, um ein Netzhautbild zu erstellen oder zu erzeugen. Und haben wir ein Netzhautbild, haben keine Doppelbilder, keine Überkreuzung, braucht unser Hirn nicht rechnen. Da kann es die Energie auf Bein, Fuß, Hand etc., Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule benutzen, da wo wir sie auch brauchen. Das heißt, der Abschuss, wenn ich jetzt zum Beispiel Stürmer bin oder was auch immer, ist der Abschuss des Balles präziser und stärker.
Was sagst du denn zu so Augenklappentraining, um das andere Auge zu trainieren?
Augenklappentraining niemals von alleine machen. Nie. Da muss vorher immer eine Refraktion stattfinden. Es müssen diverse Tests vorher stattfinden, bevor ich überhaupt entscheiden kann und darf, ob eine Augenklappe benutzt werden darf. Auch da sind wir wieder bei Neuroathletiktrainern, die immer gerne mal sagen, hey, das rechte Auge rutscht weg, wir müssen das trainieren, das linke stärkere Auge müssen wir aus dem System nehmen. Hey, das ist das Schlimmste, was man dem Körper antun kann, weil das ist aus einer ganz alten augenärztlichen Geschichte heraus, die Kinder wurden immer abgeklebt, die geschielt haben. Das macht man heute nicht mehr. Nach heute wissenschaftlichen Studien weiß man, dass man weder abklebt noch lange Augenklappen trägt. Ein Augenklappentraining ist dann sinnvoll, wenn es wirklich nötig ist und nicht nur, weil ich mal denke, es könnte eventuell sein, dass es hilft. Das Gleiche ist mit Shutterbrillen, das Gleiche ist mit Strobobrillen, das Gleiche ist mit Lochbrillen. Kein Mensch weiß, bevor man nicht die richtigen Tests gemacht hat, ob der Spieler photorezeptiv reagiert oder nicht, weil wenn du über eine Lochbrille zum Beispiel oder eine Shutterbrille und wie sie alle heißen, überrezeptiv bist, hast du quasi eine große Blendung auf der Netzhaut. Das heißt, die Rezeptoren geben keinen einzigen Impuls an das Gehirn ab. Null. Du schwächst damit den Spieler. Du stärkst ihn nicht. Und es gibt ja kinesiologische Tests, es gibt ja all möglich. Ich sage immer, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber jeder sollte in seinem Gebiet bleiben.
Ich glaube, dass die Augenklappen, Brillen und so weiter oft auch einen Show-Effekt haben, dass das einfach dann halt modern wirkt, dass das innovativ wirkt, weil ich glaube, dass vieles nicht gezielt eingesetzt wird. Ne? Also, dass man sagt, oh, wir benutzen jetzt diese Brille für XY Wochen und genau 15 Minuten, wir haben den Test vorher gemacht und so weiter. Vermute ich mal nicht. Wahrscheinlich die Leute, die das hören und Neuroathletiktrainer sind, sagen, doch, das machen wir so. Aber es ist ganz spannend, dass du sagst, okay, Augenklappe macht eigentlich keinen Sinn ohne Test vorher oder die Brillen. Jetzt, wo du es sagst, ich hab auch schon lange kein Kind mehr gesehen mit einem Pflaster auf dem Auge.
Weil die neuesten wissenschaftlichen Studien sagen was anderes. Dafür gibt es Sehschulen, dafür gibt es uns Optometristen, die in den Krankenhäusern mit diesen Kindern oder auch Erwachsenen. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Praxis ganz viele Erwachsene und meine älteste Patientin war oder ist aktuell noch 68. Sie hat ewig und 3 Jahre Arthrose in der Schulter gehabt, ne? Und diverse Schiel-OPs hinter sich. Diese Menschen haben ein Leiden, wo niemand helfen kann, wo alle sagen, ja, da musst du jetzt mit leben. Nee, Augentraining, Augenbewegung, muskuläre Ansteuerung über den dritten Hirnnerv. Oculus motoricus heißt der. Das ist so einfach. Genau wie Menschen, die trockene Augen haben, Spieler, die Kontaktlinsen tragen. Es gibt so viele alternative Möglichkeiten, die Sehleistung zu reduzieren. Es gibt zum Beispiel Ortho-K-Linsen. Wenn man die nachts reintut, also jemanden Spieler, wenn du Spieler hast, die von mir aus -2 haben, auch -4 und eine Hornhautverkrümmung, denen ist mehr geholfen, wenn wir denen eine Ortho-K-Linse über Nacht aufsetzen, die 12 bis 16 Stunden eine volle Sehschärfe haben, ohne Kontaktlinsen. Also sie stehen auf, die nehmen die Linse morgens raus und haben eine volle Sehschärfe auf dem Feld. Das ist 1000-mal besser, als denen eine Linse drauf zu hauen. Klar, es ist besser, als mit Brille zu spielen oder ohne Brille. Und glaube mir, im Screening sind so viele Spieler A unterkorrigiert, B fast gar nicht korrigiert. Da spielen, ich kann dir sagen, Bundesliga gibt es welche, die spielen mit 20% Sehleistung und sind trotzdem Top-Spieler. Ich habe Eishockeyspieler, der hat nur ein Auge und hat ein krass gutes räumliches Sehen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und da muss man ran und man kann da nicht sagen, oh, wir gehen da jetzt mal und gucken mal und probieren mal die Brille und machen mal eine Rot-Grün-Brille drauf, um das Gehirn zu stimulieren, Parasympathikus, Sympathikus, das Vagusnerv beruhigen. Man kann so viel falsch machen. Es gibt so viel Augentraining im Internet. Es wird so viel überall über die Neuroathletik. Ich liebe Lars Lienhardt. Ich liebe seine ganze Arbeit. Nichtsdestotrotz muss man das, wenn man das vermittelt, uns als Funktionaloptometristen mit ins Boot nehmen. Und das ist tatsächlich noch nicht der Fall.
Also bevor wir uns jetzt kennengelernt haben, kannte ich den Bereich gar nicht. Also der war mir persönlich gar nicht richtig bekannt.
Ist ganz vielen so. Ich habe Ralf Rangnick vor, ich weiß gar nicht, 8 Jahren kennengelernt. Ich habe die Thematik mit Kurt Mosetter besprochen, der damalige Mannschaftsarzt von RB. Es gibt von uns Funktionaloptometristen aus der kompletten Sportoptometrie und Funktionaloptometrie. Du kannst es an einer Hand abzählen. Es sind 5, mit Belgien, Niederlande, London, wenn wir ihn noch mit dazu nehmen. Also wir sind in Summe 10, die sich im Profisport damit auseinandersetzen, weil es wahnsinnig viel Arbeit macht, weil wir wahnsinnig viel aufklären müssen. Wir sind in Olympiastützpunkten. Ich habe die Bobfahrer gemacht. Ich habe Biathleten, Triathleten gemacht. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die dankbar waren, die dann gesagt haben: Hey, Gott sei Dank, wir haben so lange probiert. Ich habe einen Dreikämpfer gehabt, der seine Gewichte nicht nach oben bekommen hat, weil er einfach nicht fokussieren konnte. Die Augen hatten kein binokulares gemeinsames Sehen. Daran haben wir 6 Monate gearbeitet. Man darf auch nicht vergessen, eine Funktionaloptometrie geht nicht von heute auf morgen. Es ist eine neuronale Umprogrammierung und eine rezeptive Neuansteuerung über die Hirnareale in der Motorik. Das bedarf Zeit, viel Disziplin, Übung. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und wenn man das will und wenn man sagt, ich will in den Leistungssport oder ich bin im Leistungssport und ich möchte der beste Torhüter, der beste Mittelfeldspieler werden, dann muss man tatsächlich über den Tellerrand hinausschauen.
Kann ich denn diese Tests nur bei dir zum Beispiel machen oder gibt es auch, weiß ich nicht, beim Augenarzt, dass ich da schon erste Tests machen kann, um schon eine erste Diagnostik zu bekommen, die halt über den klassischen statischen Sehtest hinausgehen?
Es gibt Augenärzte, die Optometristen mit drin haben in den Praxen, primär halt für ADHS, schielende Patienten und so weiter und so fort. Da muss man schon stark googeln, um das zu finden, aus dem einfachen Grund heraus, es bringt kein Geld, weil es wird von keiner Krankenkasse getragen. Die Kunden sind nicht bereit, dafür etwas zu zahlen. Und ein Profisportler geht seltenst alleine zu einem Augenarzt. Man hat sein Staff drumherum, man hat Augenkliniken, wo die Sportler hingeschickt werden oder die Kliniken kommen mit ihren Geräten in die Vereine. Dort wird alles nur statisch getestet, seltenst auf Dynamik und medizinisch indikativ. Hat er einen Keratokonus, hat er irgendwie einen hohen Astigmatismus, also eine starke Hornhautverkrümmung? Wie können wir den korrigieren? Müssen wir ihn lasern? Aber direkt die Funktionaloptometrie, puh, leider, leider noch nicht, nein.
Wie kann ich mir so einen Test vorstellen bei dir?
Der Test ist in Verbindung mit einer anderthalbstündigen Anamnese. Wir besprechen alles, was von klein auf bis zum heutigen Tag stattgefunden hat, von Verletzungen, von Narben, Traumata. Dann wird so natürlich die statische Sehleistung getestet. Dann wird dynamisch gearbeitet. Das heißt, meine Jungs müssen in der Regel oder auch Mädels müssen in der Regel auf dieses Schnellrad. Ich werde sie hochtreiben, der Puls geht hoch, die Belastung geht hoch. Dann setze ich Stressoren, setze sie wieder an mein Testgerät. Wir haben in der Funktionaloptometrie oder generell in der Optometrie viele Tests, die über man kann sich sagen, ein Fernseher ist es, ne? Da sind viele Testbilder drin. Darüber kann man viel feststellen, wenn zum Beispiel ein Kreuz sein muss und der Spieler sagt immer, der ist nur ein Strich. Dann weiß ich schon, was los ist. Solche Tests kann man dann machen. Oder zum Beispiel, er hat sich jetzt angestrengt, muss während der Anstrengung Wörter vorlesen, Texte lesen, die ohne Anstrengung ganz easy gingen und plötzlich kommen Sakkadenwörter rein. Das heißt, da sind Lücken dazwischen. Er bringt keinen einzigen Satz zustande. Und da weiß ich, dass er unter Belastung das visuelle System gar nicht benutzt, sondern wirklich nur mit seinem Gehirn arbeitet und antizipiert, aus der Erfahrung heraus.
Ja, ist ganz spannend. Ich hatte mich letztens nochmal unterhalten, was Sehleistung angeht im Spiel und dass ein Spieler ja gar nicht ja, diese Schärfenwahrnehmung braucht im Spiel. Also es geht ja eher darum, einfach nur die Farbe zu erkennen, die Umrisse zu erkennen.
Ja.
Und was natürlich sehr spannend ist, dieses räumliche Sehen und Einschätzen können von Entfernungen. Weil da
Ja.
sehe ich großes Potenzial bei manchen Spielern, die einfach kein Raumgefühl haben für
Ja.
Distanzen, ne? Und da merkt man ja
Ja.
auch, dass Topspieler, was Passdosierung angeht, ne, wenn sie in Räume spielen, dass sie da, vermute ich mal auch, was die Wahrnehmung angeht, da deutlich besser sind. Aber dann lassen wir mal den Bogen spannen zu Mannschaften oder zu Trainern, die jetzt zuhören. Kann ich trotzdem Augentraining machen? Jetzt hast du ja gesagt, die Brillen und so weiter würdest du jetzt erstmal von abraten, dann erstmal einen Test machen, aber kann ich Augentraining machen, um vielleicht mein Team besser zu machen oder mich selber? Ja, ich bin jetzt Profisportler und ich habe Lust, einfach mein Auge ein bisschen zu trainieren. Kann ich das machen?
Nein, ein klares Nein. Ohne vorher zu wissen, das, weißt du, das machst du doch mit jedem anderen Sportart, machst du das doch auch. Du testest ja vorher durch, ist die Schulter in Ordnung, kann er sich richtig beugen, kann er, was auch immer. Ich kann ja nicht Hochsprung machen, wenn ich nicht in der Lage bin, anständig abzuspringen. Ne? Du musst vorher wissen, wo befindet sich das visuelle System in der Kombination mit dem Gleichgewicht. Und aber auch, was sind für asthenopische Beschwerden unterwegs? Hat der Kunde, Patient, Spieler, wie auch immer, immer Kopfschmerzen? Hat er immer Leistenschmerzen? Hat er immer LWS? Also du kannst das visuelle System nicht ohne vorherige Prüfung, und das heißt nicht einen Motilitätstest machen, nicht den Stift vor die Augen halten und eine Augenblick- oder Folgebewegung machen, um dann wissen zu können, da kann ich jetzt mal Augentraining, da mache ich jetzt mal ein Konvergenztraining, da mache ich jetzt mal dies, mache ich jetzt mal jenes. Das funktioniert tatsächlich nicht. Du kannst auch viel falsch machen. Du musst als Trainer immer wissen, hat mein Spieler Kontaktlinsen? Ja oder nein? Hat mein Spieler -6? Dann darf er gar kein Augentraining machen, weil das Auge viel zu hohe Spannung hat und die Gefahr einer Netzhautablösung zu groß ist. Das sind alles Sachen, wenn ich das immer so überall sage, und man sagt, was, das Auge, da kann sich die Netzhaut ablösen, wenn der Muskel sich bewegt? Ja, weil man muss die Anatomie des Auges auch kennen. Wenn das Auge mit einer hohen Kurzsichtigkeit behaftet ist, ist das Auge ganz lang. Und die Netzhaut ist innen drin vom Auge im Glaskörper voll auf Spannung. Und wenn ich da noch mehr Spannung drauf gebe, das ist ein ganz zartes Häutchen, dann bin ich schlagartig in Sekunden blind. Ein Hoch auf die Augenärzte. Die lasern das wieder an, aber schön ist das nicht. Also man muss viel wissen vorher, bevor man ins Augentraining geht. Und leider ist es halt zu viel, auch in Social Media, dass jeder Augentraining machen kann, und das ist schlichtweg gelogen.
Ja, ist auf jeden Fall natürlich eine harte Abgrenzung zu dem, was jetzt so kursiert, ne? Wenn du
Ja,
jetzt
ich
auf
weiß.
Instagram guckst und so weiter, da kennt man ja diese klassischen Augenübungen, oder? Mit dieser Schnur und den verschiedenen
Ja.
farbigen Kugeln dran oder wie du gesagt hast, mit so einem Stab und so weiter. Das machen ja schon einige, die
Ja,
dann.
jetzt stell dir mal vor, du hast kein foveales Sehen, also Netzhautgrube, ne? Kein zentrales Sehen. Du hast in der Zentrale, hast du 5 bis 6 Millionen Farbrezeptoren. In der Peripherie hast du 125 Millionen Schwarz-Weiß Sehen, ne? Jetzt stell dir mal vor, du bist gar nicht fovea zentral sehend und trainierst die Konvergenz mit Farbkugeln. Wie soll das funktionieren? Das ist total kontraproduktiv. So, das muss man ja erstmal rausfinden, was ist der Mensch überhaupt für ein Seher? Ist er ein peripherer Seher? Ist er ein zentraler Seher? Kann er umschalten zwischen peripher und zentral? Ist er gut verknüpft? All diese Dinge muss man ja vorher erstmal wissen, bevor ich eine Therapie aufbaue. Kann ja nicht einfach ins Blaue mal sagen, ja, wie jemand, der eine AMD hat, also eine Makuladegeneration, wie alte Leute, um dort das Zentrum noch zu nutzen, die nutzen diese Lochbrillen, um einfach das bisschen Licht, was da in Masse in diesen Löchern gebündelt wird, auf noch verschiedene Farbrezeptoren hinzukriegen, dass das Gehirn noch was draus machen kann. Ja, die AMD-Patienten benutzen eine Lochbrille, um Tiefenschärfe zu kriegen. Aber warum soll ein gesundes Auge eine Lochbrille benutzen? No way.
Ich weiß nicht, weil es cool aussieht.
Ja, natürlich hat das alles seine Daseinsberechtigung, aber man muss trotzdem vorher probieren, ob das Auge dafür überhaupt, also ausgestattet ist, ne? Ob man damit überhaupt arbeiten kann. Ich kann ja auch nicht, also ich persönlich kann keinen Marathon auf High Heels laufen. Es gibt durchaus Top-Models, die können einen Marathon auf High Heels laufen, weil die da drin, weil das einfach mit denen funktioniert. Das heißt ja nicht, dass man es nicht tun darf, aber man muss vorher herausfinden, ob es überhaupt machbar ist.
Ja, das ist super spannend. Was ich mich noch gefragt habe, ist, Torhüter haben ja oft das Problem mit diesen Blicksprüngen. Dass dann, wenn der
Ja.
Ball jetzt hoch diagonal durch den 16er fliegt, wurde mir mal gesagt von einem Trainer, dass diese Blicksprünge natürlich dann den Ausschlag geben können, wie die Wahrnehmung am Ende ist und ob sie den Ball gut einschätzen können oder nicht. Hast du das
Genau.
öfter bei Torhütern, weil du gesagt hast, du betreust ja auch besonders
Ja.
Torhüter? Und wie kann man sowas rein theoretisch, wenn es diagnostiziert ist, wie kann ich sowas wegtrainieren?
Das hat man tatsächlich, weil ein Torhüter in seiner Position immer gerade steht. Hat ja seinen Stand, seine Arme offen und hat immer einen Blick nach vorne. Sie benutzen im Blick, wenn der Ball von oben kommt, immer die HWS. Das heißt, sobald du im visuellen System die HWS benutzen musst, das bedeutet, dein Kopf bewegt sich mit, hast du im visuellen Reiz nur noch 50% Informationen. Das bedeutet, deine LWS hat keinen Plan mit dem Gleichgewicht, wo es hin soll. Soll es nach vorne laufen? Soll es nach hinten laufen? Springe ich jetzt? Halte ich jetzt? Das heißt, wir in der Funktionaloptometrie fangen an, Muskelgruppen, quasi der obere und untere gerade Muskel, der kaum bis selten beansprucht wird, zu trainieren über diverse Übungen. Wenn die gestärkt sind und man in der Lage ist, einen Blick geradeaus zu tätigen und dann auch nach oben zu schauen, ohne dass man die HWS mitnimmt und dadurch visuelle Informationen bekommt, hast du wieder eine schnellere Reaktionszeit, weil dein Auge alles macht. Dein Körper muss nichts tun. Die Energie bleibt voll im visuellen System mit vollem Input zum Gehirn und in einem vollen Input in die Bewegungsablauf. Und die Saccaden werden dann natürlich der Ball. Flug wird schneller erkannt und die Reaktion wird dadurch besser.
Okay, für alle, die jetzt die Abkürzung vielleicht nicht. Ich vermute mal, HWS ist Halswirbelsäule.
Ach so, Entschuldigung, ja.
Ne? Und LWS?
Lendenwirbelsäule,
Lenden, ja,
genau.
Okay.
Sorry, ja.
Nein, ja. Für mich war's klar, aber vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt da nicht so im Thema ist, dass man das vielleicht
genau.
Mal kurz aufdeckt.
Ja, das Gleiche hast du auch. Ein Torhüter guckt ja direkt aufs Feld nach vorn, ne? Blick geradeaus und muss eigentlich ohne Kopfbewegung um die knapp 180 Grad. Das ist bei den Handballtorhütern noch viel, viel schlimmer, weil die kommen ja von ganz links neben dem Tor, was bei Torhütern jetzt nicht so dramatisch in der Geschwindigkeit ist. Hast du 180-Grad-Winkel auf rechts und links, ohne dass du die HWS benutzt. Die greift erst, wenn der Winkel zu groß ist. Aber doch dann hast du schon eine Reaktionszeit und kannst schon einschätzen, hey, kommt der Ball jetzt in 30 Grad, kommt der jetzt mit einer Geschwindigkeit von 50, 80 km/h, muss ich jetzt reinspringen? All das üben wir, trainieren wir auf dem Platz, weil ich bin seltenst für Laborbedingungen. Ich bin immer für Field. Und das gibt eine gewisse Sicherheit. Da sind wir schon beim Mentaltraining, ne, wo man das mit einbauen kann. Wir gehen auch viel in der Funktionaloptometrie, was von dem William Bates damals kam, 1900, friss mich tot, 20, der gesagt hat, jede Augenbewegungsstörung kommt durch mentalen Stress und durch Muskelverspannung. Und daran arbeiten wir auch, sprich Atemtechnik. Das gehört auch mit rein. Auch da sind wir wieder, da werden die ganzen Atemexperten auch wieder sagen, nicht jeder kann Atemtechnik anwenden und nicht so, wie der andere das auch macht. Bedeutet, jeder Spieler bekommt sein einziges, einzelindividualisiertes Funktionaltraining für seine Augen, angepasst auf seine Position. Die ganze Mannschaft kann leider nicht alles dasselbe machen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, wo du gesagt hast, ja, dann machst du Atemtechnik oder die Muskulatur stärken und so weiter, dann gehst du ja auch dann auch in einen anderen Bereich rein. Oder hast du dann da Experten, wo du sagst, nein, du gehst jetzt zu dem und da wird jetzt, weiß ich nicht, Halswirbelsäule und so weiter
ja,
daran gearbeitet?
Es ist bei mir immer ein Team. Ich bin umgeben in einem Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe von super High-Quality-Fachleuten, wo ich sage, hey, ich komme da nicht weiter, ich kann im Augensystem gerade nichts machen, weil der ist so in seinem Sympathikus drin, ich komme einfach nicht ran. Ne? Das ist ja Rückenmark, Stammhirngeschichten. Da greift nachher wieder ein Neuroathletiktrainer, der genau sich damit auskennt. Meine Pupillenreaktion, meine Adaptation hat alles, was über Stammhirn, Rückenmark zu tun. Das sind diese Nervenbahnen. Hey, da bin ich raus. Ich weiß das alles. Ich wende es aber nicht an, weil es nicht mein Kompetenzgebiet ist. Und daher ist es wichtig, dass wir miteinander für den Spieler das Beste rausholen. Ob das Ernährungsthemen sind, ja, Nahrungsergänzungsmittel, alles drumherum, die Sportorthopäden. Ich liebe die Mediziner, die sind alle im Profisport offen. Auch die Sportmanager sind alle offen für diese Themen. Da stellt sich laut meiner Erfahrung keiner quer.
Super, super spannend. Eine Frage habe ich noch, was so, ja, ich sag mal, Sehfähigkeit angeht bei Schulterblicken, weil es ja auch immer interessant ist. Sollte ich mich mehr über den Nacken drehen und dann die Wahrnehmung haben? Oder macht es schon Sinn, die Schulter mitzunehmen, um dann vielleicht eine bessere Wahrnehmung zu haben? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Immer. Es gibt natürlich immer einen Unterschied. Und diesen Schulterblick wirst du ab einer gewissen Grenze, was ich vorhin gesagt habe, wenn du über deine periphere Grenze hinausgehst, wo du über das visuelle System keine Information mehr kommst, musst du deinen Körper mitnehmen. Ansonsten hast du Verletzungen. Machst du es vorher und lässt das visuelle System aus der Bewegung raus, bist du automatisch in der Verletzungszone. Weil das visuelle System, das vestibuläre System und das propriozeptive System ungleiche Informationen ans Gehirn schicken.
Ja, super interessant. Das passt auch dann zu meiner Vermutung. Ich habe nämlich, ohne da jetzt im Thema zu sein, ich habe gemerkt, wenn Spieler die Schulter mitnehmen beim Schauen, dann ist die Wahrnehmung deutlich besser, als wenn sie es über den Nacken machen und das flächendeckend bei den meisten Spielern. Das heißt, das ganze Training mit Schulterblick ist ja wichtig beim Fußball, dass man da das schon mit einfließen lässt, dass vielleicht dann doch die Schulter sich ein bisschen mitdreht.
Auch ganz einfach nochmal kurz erklärt, weil durch die Halswirbelsäule, wenn du nur über die Halswirbelsäule drehst und du kennst hinten die Nackenmuskulatur, sind wir hinten über die Kopfgelenke mit dem Augenmuskel über dem dritten Hirnnerv im visuellen Kortex verkoppelt. Das bedeutet, drehst du nur zu stark deine Halswirbelsäule, sind wir in einer Sauerstoffunterversorgung in der Augenmuskulatur. Und was bedeutet Sauerstoffunterversorgung? Na, danke fürs Gespräch. Funktioniert fast gar nichts mehr. Oder du musst deinen Puls hochschrauben, mehr Atmung reinschicken, damit der Sauerstoff wieder höher reinkommt. Also bitte ja, Schulter mit Blickbewegung in Kombination einarbeiten. Ja.
So, jetzt bin ich Trainer, Spieler,
Ja.
Spielerin und habe Interesse, jetzt daran zu arbeiten. Jetzt gibt es ja nur 5, 6 in Deutschland, die das so machen. Ist es überhaupt möglich, mit dir zusammenzuarbeiten oder wie kann man mit dir vielleicht auch in Kontakt treten? Weil ich glaube schon, dass das einige jetzt sehr interessiert.
Also man darf mich zuallererst anrufen. Definitiv, die Nummer steht überall und nirgends. Dann sprechen wir über die Thematik und dann schauen wir, wie wir zusammenkommen oder ob ich überhaupt gar nicht diejenige bin, die das machen kann, darf, will. Es braucht einfach ein Vorgespräch und dann findet sich alles Weitere. Ja, ich bin dadurch, dass ich auf interdisziplinären Ärztekongressen unterwegs bin, mich auch noch um EMDR-Therapie mit ADHS-Kindern kümmere, ehrenamtlich unterwegs bin, bin ich tatsächlich auch recht voll. Mein Jahresplan steckt ganz schön ja, tief. Was man machen kann, wenn es tatsächlich jetzt sein sollte, dass mehrere aus einem Verein quasi Interesse haben, oder mehrere Trainer Interesse haben, ist es so, dass ich denen ein, zwei Tricks, Tipps schon gesammelt mitgeben könnte, wo wir einen Termin finden. Ich nenne es jetzt einfach mal Workshop. Da treffen wir zusammen und da können wir uns austauschen. Das würde gehen.
Ja, super interessantes Thema. Vor allem, weil ich es auch schon etwas anders im Podcast schon hatte. Ich hatte ja auch Neuroathletiktraining im Podcast. Und deswegen finde ich es immer ganz, ganz spannend, verschiedene Ansichten zu hören. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Was sind so die Wünsche und Aussichten für dich für die nächsten Monate und Jahre?
Meine Wünsche, die Frage habe ich mir jetzt, habe ich auch gestellt tatsächlich, jetzt beim letzten Vortrag. Mein Wunsch ist, dass wir tatsächlich alle interdisziplinär miteinander kommunizieren. Ich lerne aus dem Wissen anderer, andere lernen aus dem Wissen meiner Erfahrung. Und das ist mein größter Wunsch, dass wir nicht nur, also ich bin ja nicht nur im Profisport unterwegs, sondern dass wir vielleicht auch über die Profispieler mehr in den Mainstream bringen können. Wir reden vom digitalen Sehstress, wir reden von Veränderungen der Körperhaltung, wir reden von ganz vielen Menschen, die Nackenschmerzen haben, viele Orthopäden, viele Physiotherapeuten. Ich möchte, dass die einfach alle mehr wissen und dass wir uns miteinander mehr connecten. Das wäre so mein Wunsch die kommenden Jahre.
Einen Schritt dazu haben wir ja schon gemacht, jetzt durch den Podcast, um das dann
Ja.
an eine etwas breitere Masse zu bringen. Also vielen lieben Dank. Hat mega viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Und für mich waren auch viele neue Sachen dabei, die ich jetzt selber noch gar nicht gehört habe. HWS habe ich aber schon mal gehört.
Es
Deswegen.
gibt viel mehr, ne? Es gibt viel tiefer. Das ist jetzt so konfus, alles durcheinander und mal das Thema angeschnitten. Wenn man da eine rote Linie reinbringen könnte, würde, wäre das schön. Und das geht tatsächlich auch nur auf solchen Konferenzen, wenn sich alle Trainer treffen. Da würde ich gerne mal einen Vortrag halten. Alle Trainer schicken mir vorher ihre Fragen. Genau sowas wünsche ich mir, Da haue ich alles raus, was es gibt, und dann finden wir gemeinsam einen Weg für jeden. Und das ist nicht konkurrenzbehaftet. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich bei dir sein durfte.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Also dann vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir.
Dann sind wir raus. Tschüss.